Wir wollen gemeinsam unsere Bibeln aufschlagen, Sacharja Kapitel 5. Und eigentlich wollte ich heute zwei Visionen mit euch anschauen, die sechste und auch die siebte Vision, weil sie vom Thema her zusammengehören. Aber die siebte Vision ist so faszinierend, ich dachte, ich muss mehr Zeit dafür haben. Und da wir nächsten Sonntag Abendmahl haben, wird das auch nicht hinhauen, weil die Zeit uns nicht ausreichen wird. So, wir wollen die siebte Vision dann in zwei Sonntagen oder in zwei Sonntagen uns anschauen. Und in dieser Vision geht es um Babylon, interessanterweise. Ja. Das ist ja die Frage in den christlichen Kreisen, was ist eigentlich die Hure Babylon, die in Offenbarung angesprochen wird? Ich denke, Sacharja zeigt uns ganz genau, was das ist. Und ja, wie gesagt, wir werden das, wenn der Herr will und wir leben, in zwei Sonntagen darüber sprechen. Heute aber wollen wir uns mit der sechsten Vision beschäftigen, die dem Propheten Sacharja gegeben worden ist. Und auch heute will ich das so machen, dass ich nicht unbedingt auf alle Einzelheiten mit uns eingehen werde bei dieser Vision, sondern übergreifend, ja zusammenfassend will ich das weitergeben, worum es in dieser Vision geht. Ich lese mit uns zunächst einmal die ersten drei Verse und dann werden wir auch den vierten Vers anschauen, aber den werde ich dann lesen, wenn wir dann soweit sind. So, wir lesen: Und ich hob meine Augen abermals auf und sah und siehe, da war ein fliegender Brief. In manchen Übersetzungen steht eine Rolle oder Schriftrolle. Ja? Und er sprach zu mir: Was siehst du? So, das ist der Engel, der ihm zur Seite steht und ihm immer wieder Dinge erklärt, die er sieht. Ich aber sprach: Ich sehe einen fliegenden Brief, also diese Schriftrolle, der ist 20 Ellen lang und 10 Ellen breit. Und er sprach zu mir: Das ist der Fluch, welcher ausgeht über das ganze Land, denn alle Diebe werden nach diesem Briefe ausgefegt und alle Meineidigen werden nach diesem Briefe ausgefegt. Ja, noch einmal. So, soweit zunächst einmal der Text. Ich möchte unsere Predigt heute Morgen mit einer Illustration beginnen. Der 30. Präsident der Vereinigten Staaten hatte einen sehr interessanten Namen. Er hieß Calvin Coolidge. Calvin Coolidge. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus, aber das spielt ja auch keine Rolle. Und dieser Calvin Coolidge war ein treuer Kirchenbesucher. Ja, er ist immer wieder sonntags zur Kirche gegangen. Aber er war auch ein sehr wortkarger Mensch, das heißt, er hat nicht viel geredet, interessanterweise. Ja? So, nach einem solcher Gottesdienste, wo er alleine anwesend war, seine Frau konnte aus welchem Grund auch nicht immer zum Gottesdienst kommen, kam er nach Hause, er kam also vom Gottesdienst nach Hause und seine Frau fragte ihn: Naja, was war denn das Thema der Predigt heute Morgen gewesen? Coolidge, der nicht viele Worte gemacht hat, sagte: Der Prediger sprach über die Sünde. So, die Frau hat gewartet, dass er noch mehr sagt, da kam nichts. Dann sagte sie: Na, was hat er denn gesagt? Und Coolidge sagte ganz einfach: Er ist dagegen. Er hat gesagt, er ist dagegen. Ja, und dann war es schon vorbei. So, in dem Sinne: Naja, Gott ist gegen die Sünde, also ist der Prediger auch gegen die Sünde. Was gibt es da noch zu fragen? Ja. Und in einem Satz zusammengefasst, ihr Lieben, ist das genau das Thema dieser sechsten Vision, ja, die wir eben gelesen haben. Gott ist gegen die Sünde. Und wie ernst das ist, wie ernst Gott gegen die Sünde ist und gegen die Sünde auch vorgeht, ja, das wollen wir gemeinsam, während wir die Vision auslegen, besonders unterstreichen. Nun, manche denken: Prediger, hör mal, um das zu verstehen, wie ernst die Sünde ist, dann brauche ich ja diese Vision nicht. Mit Sicherheit brauchen wir die nicht unbedingt. Aber interessanterweise gebraucht Gott genau diese Bilder in der Vision, die er dem Sacharja gibt, um den Propheten und auch das Volk Israel, das eigentlich, überlegen wir einmal, was wir in den vorhergehenden Predigten gesagt haben, das eigentlich eine Erweckung erlebt hat und in dieser Erweckung war, aber trotzdem diesen ernsten Ruf Gottes durch diese Vision erkennen sollte, ja, wie ernst die Sünde doch ist und dass Gott die Sünde unbedingt hasst und nichts unter den Teppich kehrt, ja. Im Deutschen sagt man auch, vielleicht habt ihr das gehört, Schwamm drüber. Habt ihr das gehört? Das Wort Schwamm drüber? Was meint das? Oh, vergiss es. Ja? Gott vergisst nicht. Die Schrift sagt uns ganz deutlich, die Sünde wird dich finden. Ja? Ich lese uns aus 4. Mose 32, Vers 23. Das Wort Gottes sagt, wenn ihr aber nicht so handelt, siehe, so habt ihr euch an dem Herrn versündigt und ihr werdet erfahren, dass eure Sünde euch finden wird. Im Englischen heißt das, the sin or your sin will find you out. So, unvergebene Sünde, ich sag einmal, ist wie eine Wasserleiche. Ja? Ein Moment bleibt sie vielleicht durch das Wasser verdeckt, man sieht es nicht, aber schlussendlich kommt dieses Kadaver doch hoch. So, schauen wir in den Text, ihr Lieben. Ja? Was sieht Sacharja als erstes? Ja? Er sieht eine fliegende Schriftrolle, also nicht eine fliegende Untertasse, sondern eine fliegende Schriftrolle. Und interessanterweise, vielleicht habt ihr das auch mitgekriegt, in den letzten Wochen, ja, da gab es immer wieder in den Nachrichten diese sehr interessanten Informationen darüber, wer eine Untertasse gesehen hat, fliegende Untertasse gesehen hat und Außerirdischen gesehen hat. Immer wieder, in deutschen Presse wie auch in der englischen Presse. Und ich denke, wir werden hier auf etwas vorbereitet, was noch kommt, aber das ist ein ganz anderes Thema. Es ist halt interessant zu sehen, ja, dass auf einmal kommen diese Nachrichten derart. Das gesehen, diese Untertasse gesehen und was auch immer. So, was sieht Sacharja? Er sieht eine fliegende Schriftrolle. Das ist interessant. Nun, wir kennen das so ein bisschen, oder? Es gibt noch andere Stellen in der Heiligen Schrift, die von einer fliegenden Schriftrolle oder von Schriftrollen als solches sprechen. Erinnert ihr euch an Hesekiel? Er sieht auch eine Rolle. Was soll er mit dieser Rolle machen? Er soll sie essen. Das Gleiche ist auch mit dem Apostel Johannes in der Offenbarung. Ja, er sieht auch eine Rolle und er soll diese Rolle auch essen. Ja, als ich darüber nachgedacht habe, ist mir, wisst ihr, was mir in den Sinn gekommen ist? Sushi. Wisst ihr, was Sushi ist? Ja, isst ihr das gerne? Nein? Ja. It's an acquired taste, sagt man im Englischen. Ich habe das vorher auch. Ich dachte, wie kann man sowas essen? Und jetzt mittlerweile mag ich das. Ja. Und ja, wir kennen ja diese Rollen, die heißen ja auch Rollen. Ja. Und dann ist in der Rolle das drin, Avocado und Fisch und was immer. So, ich rede schon wieder vom Essen, da läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Aber ich habe noch nie in einem Menü, wenn ich zum Restaurant gegangen bin und so eine Sushi-Rolle essen wollte, ich habe noch nie eine Schriftrolle auf dem Menü gesehen, ja, die man isst. So, das ist schon außergewöhnlich, was wir lesen, gerade im Zusammenhang des Hesekiel und auch des Johannes. Interessanterweise soll der Sacharja diese Rolle nicht essen. Und ich will uns den Grund auch nennen, warum nicht. Vielleicht habt ihr das gelesen, das Ausmaß der Rolle. Ja, das sind 20 Ellen und 10 Ellen. Und das ist ja auch interessant. Woher wusste, das ist die erste Frage, woher wusste Sacharja ganz genau, was die Maße sind? Wer hat es ihm gesagt? Niemand hat es ihm gesagt, scheint's. So, entweder hat er ein gutes Augenmaß gehabt und er wusste ganz genau, oh, das und das, ja, das muss so und so lang sein und so breit sein. Das andere ist, wen interessiert das? Ja? Was die Ausmaßen der Rolle sind. Warum ist das interessant? In einer Vision. Aha, aber wir haben gesagt, weil es in der Bibel steht, ist es von Bedeutung. Und deshalb müssen wir nachforschen und sehen, ob wir diese Bedeutung herausfinden können. Und tatsächlich, wenn wir ein bisschen nachschlagen, ein bisschen nachlesen, sehen wir, dass die Bibellehrer uns sagen, dass der Innenraum der Stiftshütte, den man auch das Heilige nannte, genau diese Ausmaße hat. 20 mal 10. Ja? Und das ist ein Hinweis für uns, oder das war ein Hinweis auch für den Sacharja, dass diese Schriftrolle erstens nicht zum Verzehr gedacht war, sondern sie symbolisiert etwas. Diese Schriftrolle symbolisiert das Gesetz Gottes, das Wort Gottes, das heilig ist. Ja? Das ist die Verbindung. Auf die Verbindung zeigen uns eben die Ausmaße dieser Schriftrolle. Und außerdem habt ihr mal versucht, so eine große Rolle, sagen wir mal Sushi-Rolle, zu essen, die so groß ist wie das Heilige in der Stiftshütte. Das ist ein bisschen zu viel. Das reicht für ein ganzes Leben lang, wenn wir so eine große Rolle haben. So, diese Rolle, diese im Übermaß, ja, solche Rollen gibt es nicht, ja, steht symbolisch mit Sicherheit für das heilige Wort Gottes. Und das sollte der Sacharja wissen, und mit Sicherheit hat er das gewusst, und wir können das auch wissen. Und weil das Wort Gottes heilig ist, ja, dann ist die automatische Schlussfolgerung die, dann ist das Wort Gottes eigentlich auch der Standard für Gottes Gericht am Menschen. Ja, und darum geht es hier. Und deshalb habe ich die ersten drei Verse und auch diese sechste Vision mit diesen folgenden Worten überschrieben. Der Maßstab für das Gericht Gottes ist sein Wort. Der Maßstab für das Gericht Gottes ist sein Wort. Das ist die Aussage dieser Vision. Und die Frage ist jetzt natürlich, warum musste Sacharja das verstehen, sehen diese Vision? Nun, ihr habt dieselbe Erfahrung gemacht, die ich auch gemacht habe im Gespräch mit den Menschen. Die Menschen, selbst die unmoralischsten, ja, denken immer noch, dass sie eigentlich gute Menschen sind. Habt ihr das erlebt? Ja. Ich habe hier ein Pärchen, mit einem Pärchen gesprochen, die sind zu mir ins Office gekommen, in mein Büro, und die wollten getraut werden. Ja, nichts Verkehrtes dabei. So, ich fing an, sie auszufragen. Ja, und dann stellte sich heraus, der Mann hat seine Frau vor kurzem verlassen und hat mit dieser Person angebändelt, und mir standen die Haare zu Berge. Ja? Und die kommen zu mir und wollen, dass ich sie traue und praktisch den Segen Gottes über sie spreche. Ein unmoralisches Verhalten, wie man sich nur denken kann, und die wollen den Segen Gottes über sich. Da habe ich dem Mann gesagt, ich kann euch nicht trauen. Ich schätze euch als Menschen, ich liebe euch als Menschen. Jesus sagt, wir sollen sogar unsere Feinde lieben, das habe ich nicht gesagt, aber ich habe gesagt, ich liebe Jesus mehr. Und das, was Jesus mir sagt, das ist wichtig, dass ich mich danach richte. Die waren natürlich nicht sehr beeindruckt gewesen, waren ein bisschen böse, und der Mann war auch ein bisschen aufgeregt und sagte, na, was soll ich denn tun, deiner Meinung nach? Ich sage, ja, geh zu deiner Frau, versöhn dich mit ihr. Ja, und natürlich die andere Person, die andere Frau wollte das nicht hören. Aber ja, die Menschen heutzutage, die haben sehr, sehr verdrehte Vorstellungen darüber, was verkehrt, was richtig ist. Ja? Ein Lügner, ein Dieb, wir reden mit ihm und stellt sich raus, er ist ein Dieb, sagt, oh, ja, ist nicht schlimm, es gibt viel größere Lügner, es gibt viel größere Diebe. Kann sein. Wahrscheinlich ist das so, aber du bist ja auch einer. Und die denken sich, weil es Größere gibt, sind sie aus dem Schneider. Ja, sie sind okay. So, wir verstehen also, wenn wir diese Gespräche mit Menschen haben, dass das Verständnis des Menschen nie der Maßstab sein kann dafür, was richtig ist und was falsch ist, was Sünde ist und was keine Sünde ist. Ja? Was ist der Maßstab? Ist nicht unser Verständnis. Was ist es? Es ist das Wort Gottes. Wenn Gott der Schöpfer des Lebens ist, und das ist er, wenn Gott ein heiliger Gott ist, dann ist das, was er sagt, dann ist seine Offenbarung der Maßstab. Ja? Und nicht unser Verständnis und auch nicht unser Gefühl und auch nicht, was unsere Philosophen sagen oder wer auch immer. Ja? Der Maßstab für die Sünde ist und bleibt das Wort des ewigen Gottes. Und ich denke, wir sind uns darüber einig, dass dem so ist, oder? Ja? Ja. So, in den 10 Geboten, in dem Gesetz Gottes, wird uns der Maßstab der Sünde ganz klar angezeigt. Ja? Und wir können uns schon an diesem Gesetz, an diesem Maßstab, und wir sollen auch unser Leben überprüfen. In der Bergpredigt, interessanterweise habe ich heute in meiner stillen Zeit die Bergpredigt des Herrn Jesus gelesen, sehen wir, dass Jesus diesen Maßstab noch verstärkt, damit es keine Missverständnisse gibt in Bezug zu der Sünde. Ja? So, was sagt Jesus? Wo beginnt das Morden? Wo? Wenn wir anfangen, mit dem Schwert hinter einem herzulaufen und ihn versuchen zu töten und dann auch erwischen? Nein. Wo beginnt es? Mit einem Wort. Das heißt, es fängt hier an und dann das, was wir sagen. Ja? So, Jesus verstärkt das. Was sagt Jesus, wo Ehebruch beginnt? Beim Blick. Falschen Blick. Lustvollen Blick. Ja? Andreas hat letzte Woche ein Zeugnis weitergegeben von dem bekannten Mike, mit dem er Motorrad gefahren ist. Später hat Andreas mir erzählt, hat gesagt, als sie gemeinsam gesprochen haben über Gott, über diese ewigen Dinge, hat der Mike gesagt, naja, eines Tages werde ich vor Gott mit meiner Harley kommen oder werde ich vor Gott mit meiner Harley stehen. Und dann werden wir das gemeinsam schon, wie hat er gesagt, aushandeln? Was hat er gesagt?
Wir werden uns schon einigen.
Wir werden uns schon einigen. Die Menschen haben allerhand abartige Vorstellungen, ihr Lieben. Ja? Es ist ähnlich. Ich habe übrigens eingehört, und das war wirklich erschreckend. Er sagte, wenn ich vor Gott stehe, ich werde ihm Bescheid sagen, ja, was er alles falsch gemacht hat. Das ist genauso, als würde eine Maus dem Löwen Bescheid sagen, was der Löwe alles verkehrt macht. Ja? Das ist eigentlich ein schlechter Vergleich, ist noch schlimmer. Die Menschen haben Vorstellungen, das ist nicht, kann man sich nicht ausdenken. Ja? Die wissen überhaupt nicht, wer Gott wirklich ist. Stellt euch vor, ein Dieb kommt zu Gott. Ja? Er steht vor Gott und sagt, naja, ich habe gestohlen. Zuerst bei meiner Mutter im Portemonnaie habe ich was Geld rausgeholt. Später waren es dann Juwelen, die ich gestohlen habe in einem Laden. Später war es dann noch ein Auto und dann noch ein Motorrad, dann ein Boot. Naja, man muss ja schließlich von etwas leben. Oh, sagt Gott so, mit eigenen Worten sagst du, du bist ein Dieb. Nun ja, sagt der Dieb, das bin ich. Und Gott würde ihm sagen, und nach meinem Gesetz, nach meinem Wort, werden Diebe das Himmelreich nicht sehen. Das habe ich dir schwarz auf weiß in der Bibel verdeutlicht. Ja? Ich lese uns einmal die Stelle aus 1. Korinther 6, 9 bis 10. 1. Korinther 6, 9 bis 10. Steht geschrieben, irrt euch nicht, weder Unzüchtige noch Götzendiener, weder Ehebrecher noch Weichlinge noch Knabenschänder Und dann steht geschrieben, weder Diebe, noch Habsüchtige, noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes erleben. Und wir machen uns bewusst, das Wort Gottes an dieser Stelle in 1. Korinther 6 ist an wen gerichtet? An eine Gemeinde. Das ist interessant. Und es wird gesagt, irret euch nicht. So, Gott geht die Sünde an. So, Gott sagt also, wird zu diesem Dieb sagen, hast du gehört? Diebe, Habsüchtige werden das Reich Gottes nicht erben. Der Dieb steht vor Gott und sagt, naja, es gibt doch viel schlimmere Diebe. Da ist unsere Regierung, ja? Unsere Politiker, die schröpfen uns, das sind richtige Diebe. Da gibt es noch größere Diebe, ja, da ist die Mafia, was immer. Gott wird ihm sagen, die kommen noch dran, aber im Moment bist du dran. Und mein Wort ist der Maßstab. Und nach diesem Maßstab wirst du das Himmelreich nicht sehen. So, was die Menschen alles sich vorstellen und denken, wie gut und vorbildhaft sie sind, was sie fühlen, ja, das spielt überhaupt keine Rolle. Der Maßstab ist das Wort Gottes. Das ist also der Hinweis, ja, dieser Vision des Sacharja. Gottes Gesetz, Gottes Wort ist der Maßstab für das Gericht Gottes, besonders auch an seinen Kindern, ja, besonders an seinem Volk, weil diese Vision richtet sich in erster Linie an Israel. Und das ist das Interessante. Sie befanden sich in einem geistlichen Hoch, sie haben eine Erweckung erlebt, es ging alles gut und plötzlich diese Warnung. Das heißt, ja, dass selbst wenn die Menschen Gottes in einem Hoch sich befinden und denken, wie wunderbar es ist, so ein geistliches Hoch zu haben, geistlich ausgerichtet zu sein, in dieser fröhlichen Gemeinschaft, persönlichen Gemeinschaft mit Jesus zu leben, ihr Lieben, müssen wir deshalb aufhören, vorsichtig zu sein mit der Sünde? Nein, wir müssen sehr, sehr aufpassen, sehr, sehr aufpassen. Und das Interessante ist, und hier springe ich ein bisschen voraus, nicht das Interessante, das Traurige, sollte ich sagen, ist es. Und das lesen wir dann nachher in Malachi. Wir lesen davon, dass all die Sünden, von denen Gott hier spricht, Dieberei, Meineid, dass man den Namen Gottes falsch gebraucht, der Prophet Malachi im Volk Israel beanstandet und sagt, das ist, was ihr tut. Und nicht nur im Volk, sondern er beanstandet es bei den Priestern, also bei der religiösen Führung des Volkes. Ja, sehr, sehr interessant. So, und genau davor warnt Gott hier in dieser Vision, dass das geschieht, dass das Volk die Sünde so auf die leichte Schulter nimmt. Und dann sehen wir auch, dass dieses Gericht Gottes, der Fluch Gottes, wie es im Text steht, ja, alle Menschen treffen wird. Er kehrt nichts unter den Teppich, sondern es trifft alle Menschen. Schaut einmal in Vers 3, wird Folgendes gesagt. Das ist der Fluch. Wir können das Wort Fluch mit Gericht ersetzen, der ausgeht über das ganze Land. Ja? So, es werden nicht einige besonders verschont, weil sie eine besondere Position innehaben im Land, ja, wenn sie religiös angehaucht sind. Nein, nein. Gott richtet nach demselben Maßstab und der Maßstab ist sein Wort und so bleibt das auch. Das ist der Fluch, der ausgeht über das ganze Land. So, das wollen wir schon einmal festhalten. Wenn Gottes Wort der Maßstab ist für die Sünde, dann müssen wir uns mit diesem Wort Gottes einmal selbst beschäftigen, müssen wir unser Leben anhand dieses Wortes überprüfen und dann müssen wir auch dieses Wort gebrauchen in unserem Zeugnis für Jesus Christus. Ja? Und ja, wir müssen das können. Ja? Nicht nur unser Zeugnis weitergeben von dem, was wir erlebt haben, sondern wir müssen auch diese Dinge, die das Wort Gottes ganz klar sagt, den Menschen verinnerlichen oder versuchen zu verinnerlichen, gerade auch mit dem, was das Gesetz sagt. Wir können die fragen, hast du noch nie gestohlen? Hast du noch nie gelogen? Und so weiter und so weiter. Und wenn sie sagen, naja, die meisten haben was gestohlen, haben was weggenommen, die meisten haben gelogen. Ich habe oft genug gelogen. Ja, so, und dann können wir sagen, naja, nach dem Worte Gottes ist das eigentlich eine Sünde und als solche wird sie dich verurteilen. Ja, Gott wird dich verurteilen. So, wir müssen das Wort Gottes gebrauchen können, gerade auch im Zusammenhang dessen, wie wir das von Jesus Christus weitererzählen. Und vor allem darauf hinweisen, dass selbst wenn wir in der Sünde gebunden sind, der Ausweg ist immer da. Der Ausweg ist uns gegeben als Menschen, solange wir leben. Und dieser Ausweg ist Jesus Christus. Ja? Ja, das ist es. Und das ist ja die unglaubliche Gnade. Vielleicht habt ihr das auch erlebt. Mir geht das so. Ich lese von einem Verbrecher, der dann im Gefängnis plötzlich religiös geworden ist. Und dann denke ich, naja, der ist, warum auch immer, ich habe immer so Bedenken. Na, wer weiß, ob das echt ist. Aber ich kann doch in das Herz des Menschen nicht schauen. So selbst der größte Verbrecher, der im Gefängnis sitzt und der plötzlich erkennt, ich bin ein sündiger Mensch, der Ehrfurcht vor Gott hat, der in Buße zu Jesus sich wendet und Jesus als seinen Herrn und Heiland annimmt. Wird er Vergebung erleben? Er wird. Wenn es ehrlich gemeint ist, er wird. Und deshalb, ich halte Abstand und sage, das ist Gottes Sache, was er mit diesen Menschen macht. Ja? Aber ich weiß, die Gnade Gottes ist überwältigend. Ich schaue mein Leben an und sage, ja, die Gnade Gottes ist überwältigend. Ich hätte mich nie erlöst. Okay, wir gehen weiter. Wir kommen zu dem vierten Vers. Ja? Und es ist so eine Art Übergangsvers zu der nächsten Vision, aber im Grunde genommen geht es hier um ein selbstständiges Thema. Es geht noch um die Sünde, aber es geht noch um etwas, was die Sünde eigentlich bewirkt im Leben dessen, der in Sünde gebunden ist. Lass uns Vers 4 lesen. Gott sagt, ich will ihn ausgehen lassen. Wir fragen ja, wer ist ihn? Die Rede war vorher von dem Fluch, von dem Gericht Gottes. Ja? So, ich will den Fluch ausgehen lassen, spricht der Herr Zebaoth, dass er soll kommen über das Haus des Diebes. Okay, kein Problem. Und über das Haus derer, die bei meinem Namen falsch schwören. Wer sind das? Das sind die Meineidigen, die vorher in Vers 3 Meineidigen, ja, angesprochen werden. Ja? Und dann wird Folgendes gesagt, und es soll bleiben in ihrem Haus und soll's verzehren, das Haus, ihr Haus des Diebes und des Meineidigen. Und damit sind eigentlich alle Sünder eingeschlossen mit diesen zwei besonderen Kennzeichen, Dieb und Meineidiger. Ihr Haus soll verzehrt werden samt seinem Holz und Steinen. So, das hört sich schon nicht gut an. Ja, was wir hier lesen, es hört sich nach einem Gericht an, es riecht nach einem Gericht, wenn wir das Wort Gottes hier lesen. Sehr interessant. Schaut einmal, wenn wir zurückschauen auf die letzten 5 Visionen, die wir uns gemeinsam angeschaut haben, diese Visionen des Sacharja waren alle positiv. Gott ermutigt sein Volk in diesen Visionen. Ja? Immer und immer wieder. Ab Kapitel 5, wenn es um die 6., 7. und 8. Vision geht, da geht es darum, dass der Fluch Gottes angesprochen wird oder das Gericht Gottes. Das gehört zusammen. Ja, einmal, und das ist auch, was für einen Prediger wichtig ist zu verstehen. Es geht nicht nur darum, dass wir vom Segen Gottes sprechen. Es ist gut, dass wir vom Segen Gottes sprechen. Wir sollen, aber wenn wir uns alleine darauf beschränken, dann verpassen wir einen sehr wichtigen Teil der Heiligen Schrift. Ja, den Teil, der vom Gericht spricht. Ist Gericht Gottes über die Sünde echt? Na, natürlich. Soll, wenn Gott die Sünde ernst nimmt im Leben seiner Menschen, sollen wir es auch? Natürlich. Und deshalb müssen wir sehr vorsichtig sein, wie wir leben, wie wir denken, wie wir fühlen. So, aber interessant zu sehen, ja? Die ersten 5 Visionen, Ermutigung, 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 Ermutigung an das Volk Gottes. Die letzten 3 Visionen, Aufforderung, ja? Seid altes Auge, wie sagt man? Sei wachsam, altes Auge, sagt man das? No, Holzauge sei wachsam. Ne? Sagt man doch im Deutschen, oder? Ja. Sagt, wir müssen auf der Hut sein. Ja, nicht einfach, oh, was immer, ja. Sondern wir müssen auf der Hut sein, weil wir, solange wir leben, und das wisst ihr auch, werden wir mit der Sünde zu kämpfen haben. Stimmt es? Ihr seid ja um einiges älter. Na, nicht so viel älter, aber kommt, seid ihr zu einem Punkt gekommen, wo ihr sagt, die Sünde kann nichts mehr an mir. Ich habe den Punkt noch nicht erreicht. Ja, ist nicht eine lächerliche Sache, aber ich weiß, ich bin ein schwacher Mensch, ich bin von der Gnade Gottes abhängig. Ja, und deshalb ist diese Herausforderung, wachsam zu leben, für mich ganz, ganz aktuell. So, und in diesem Vers 4 zeigt uns Gott ganz deutlich, und das müssen wir auch verstehen, wenn es um die Sünde geht. Und das ist interessant, ich finde es interessant, dass Gott das in besonderer Weise unterstreicht. Er sagt, und das ist, wie ich die Überschrift gemacht habe, auch über diesen vierten Vers, ich habe geschrieben, Sünde ist nie eine private Angelegenheit. Sünde ist nie eine private Angelegenheit. Das ist, was uns das Wort Gottes sagt. Ja? Dass wenn wir, muss gleich zur Landung ansetzen, ja, wenn wir sündigen und wir denken, oh, es betrifft ja keinen. Das ist ja nur, was ich mache. Ja, das betrifft meine Familie nicht, das betrifft meine Freunde nicht, betrifft meine Gemeinde nicht. Das Wort Gottes sagt uns, die Sünde wird Ausfluss haben, ja, wird Kreise ziehen. Selbst eine solche Sünde, von der wir denken, oh, das ist eine private Sünde. Stellen wir uns vor. Wir schauen uns etwas im Fernseher an oder im Computer an, was wir nicht sollen. Ja, und wir denken, naja, es ist etwas, was mich betrifft. Es betrifft ja nicht meine Familie. Das Wort Gottes sagt, es zieht Kreise. Und das wird auch. Ja? Schlussendlich sieht Gott, was wir tun. Schlussendlich wird das, was wir dort machen, ja, in dem, was wir uns anschauen oder in dem, was wir reden, doch Ausfluss haben in unserem persönlichen Leben. Wir werden unzufrieden. Als Kinder Gottes, ihr Lieben, wenn der Heilige Geist in uns lebt, wenn wir Sünde tun, wir werden darauf aufmerksam gemacht. Wir werden nie fröhliche Christen sein. Stimmt's? Genau so ist es. Ja? So, deshalb ist Sünde nie privat. So, die Sünde findet uns ganz persönlich, sage ich einmal, ja, wie die Heilige Schrift sagt, aber sie findet auch, gerade auch, die zieht Kreise in unsere Familie und auch in unsere geistliche Familie. Und deshalb müssen wir die Sünde sehr, sehr ernst nehmen und nie mit dieser Sünde spielen. Ja. Das ist der Kampf gegen die Sünde. Ich habe das folgendermaßen geschrieben, ist real, ist echt, ganz gleich, wie alt wir sind. Der Kampf gegen die Sünde ist ernst oder sollte ernst sein, weil das Wort Gottes das immer wieder unterstreicht. Holzauge sei wachsam. Ja? Mach das nicht. Mach das nicht. Und der Kampf gegen die Sünde wird lebenslang sein. Das Gute ist aber, ihr Lieben, und ich hoffe, dass wir das merken, wenn wir auf die Nase fallen. Ja? Haben wir die Möglichkeit, immer noch zu Jesus zu kommen und ihm die Sünde zu bekennen? Ja, dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt von aller Untugend. Das ist das Gewaltige, das ist das Herrliche. Ja, dass wir als Kinder Gottes dann auch wissen können, wissen sollen und in Anspruch nehmen sollen. So, ich habe viel von Sünde gesprochen. Und vielleicht ist der Eindruck entstanden bei dem einen oder dem anderen. Naja, ich werde erst zum Sünder, wenn ich was Falsches mache. Wenn ich was stehle, wenn ich lüge oder so weiter und so fort. Die Heilige Schrift sagt uns etwas ganz anderes. Sie sagt uns, dass der Mensch seit seiner Geburt total verdorben ist. Ja? Psalm 71, Vers 7. Siehe, ich bin als Sünder geboren. Ja? Und meine Mutter hat mich in Sünde empfangen. Römer 5, Vers 12. Durch einen einzigen Menschen, Adam, hielt die Sünde in der Welt Einzug. Und durch die Sünde der Tod. Und auf diese Weise ist der Tod zu allen Menschen gekommen, denn alle haben auch gesündigt. Und das ist es, ihr Lieben, warum Jesus seinerzeit einen sehr, sehr frommen Mann, einen vorbildhaften Mann ermahnt mit diesen Worten. Johannes 3, Vers 6. Es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Ein Mensch kann so fromm sein, wie er will. Ja? Wenn er nie Buße getan hat für seine Sünde, wenn er Jesus Christus nie sein Leben anvertraut hat, wird er nie die Neugeburt erlebt haben. Und dann bist du, ja, du bist ein religiöser Mensch, vielleicht ein vorbildhafter Mensch, und bringt dich das in den Himmel? Der Schrift nach, nein, bringt dich nicht. So, du musst von Neuem geboren werden. Ja. Ich habe von zwei Theologen gelesen, die waren unterwegs gewesen und haben sich unterhalten, eben über die Sünde. Und der eine fragte den anderen, glaubst du an die Erbsünde, dass man in Sünde geboren ist? Ja, als Baby. Oh, sagt der andere Theologe, ja, das glaube ich. Wir haben ein Kind. Ja, an Kindern sieht man. Ja, wie schnell. Wenn was nicht passt, dann wird aber Theater gemacht. Ja, und dann später mich, mein, mir. Und dann wird, da wird sich gehauen um ein kleines Spielzeug. Ja, und dann, ja, wie auch immer. Das Gespräch ging aber weiter. Der eine, der die erste Frage gestellt hat, fragte dann aber, glaubst du an die totale Verderbtheit des Menschen? Oh, sagt der andere, nein, ich glaube das nicht. Das ist ein Übermaß der kalvinistischen Theologie. Und daraufhin sagte der erste, der die Fragen gestellt hat, er sagte, warte, bis du zwei Kinder hast. Dann weißt du, dass der Mensch total verdorben ist. So, ihr Lieben, was ich sagen will, ist Folgendes. Da ist kein edler Kern in dem Menschen, den Gott dann irgendwo von der Ewigkeit her sieht und sich denkt, oh, den können wir erlösen. Da ist kein edler Kern. Ja? Von Geburt an ist der Mensch ein Sünder. Er wird nicht zum Sünder, wenn er was Falsches tut, sondern er ist als Sünder geboren. Ja? Und dass er was Falsches tut, ist eigentlich die Auswirkung dessen, dass er in Sünde geboren ist. Ja? So, wir müssen von Neuem geboren werden. Wir alle müssen von Neuem geboren werden. Wir können nicht sagen, oh, mein Opa war ein Evangelist in Russland oder Ukraine oder dies und jenes. Meine Eltern waren Gemeindeleiter. Was hat das für eine Bedeutung? Ich meine, ist schön. Dann haben wir eine gute Familie gehabt möglicherweise, aber das rettet uns ja nicht. Jesus rettet. Ich habe auch von einem englischen Poeten gelesen mit dem Namen Charles Lamb. Um 1800 hat er gelebt. Und als er ein kleiner Bursche war, war er mit seiner Schwester unterwegs oder ging er durch einen Friedhof. Ja? Und als kleiner Kerl, der lesen gelernt hat, hat er dann gelesen, was auf den Steinen, auf den Grabsteinen stand. So hat er sein Lesen geübt. So, die sind dann am Ende des Friedhofs angelangt und dann fragte dieser kleine Charles seine Schwester Mary, wo liegen eigentlich all die schlechten Menschen begraben? Ja, ist das nicht interessant, dass von einem Baby man sagt und denkt, oh, das Baby ist ohne Falsch, in dem Sinne, es ist ohne Sünde. No. Und dann am Ende des Lebens, ja, steht genau das Gleiche auf dem Grabstein. Nie die schlechten Dinge, nur die guten Dinge. Und das ist ein ganz klares Zeugnis über oder für den Selbstbetrug, in dem die Menschen leben. Ja? Sie denken, dass die guten Dinge die Bösen übertrumpfen werden und dass sie mit Gott schon überein werden. So, die sechste Vision des Sacharja, ja, klärt uns darüber auf, was Gott über die Sünde denkt und wie Gott die Sünde beurteilt. Und Gott sagt uns in seinem Wort sehr deutlich, nicht nur im Neuen Testament, auch im Alten Testament, ja, dass wenn diese Sünde nicht bekannt wird, nicht angegangen wird von uns aus, ja, dass er sie angehen wird. So, das heißt, in dieser Vision soll die Ernsthaftigkeit der Sünde dem Volke Gottes verinnerlicht werden. Ja, die sind auf einem geistlichen Hoch, aber die sollen wachsam sein. Und das sind sie nicht gewesen. 80 Jahre später, Maleachi sagt, diese und diese Sünden plagen euch. Und er weist besonders auf die Sünde unter den Priestern. So, und das Volk Gottes, es hatte ja das Gesetz. Es hatte die Propheten. Gott hat zu ihnen gesprochen. Ja? Sie haben eigentlich den Maßstab gehabt. Die haben ihn gehört. Und trotzdem haben sie nicht im Glauben darauf reagiert. Wir haben den Maßstab Gottes auch. Ja? Wir haben den Maßstab Gottes in unserer Hand, in unserer Bibel. Und wenn wir ehrlich sind, müssen wir gestehen, dass wir als Menschen, selbst wenn wir uns anstrengen, eigentlich diesem Maßstab nie gerecht werden können. Da sind immer Dinge, da plötzlich kommen Gedanken in den Kopf. Und du fragst dich, woher kommen diese widerlichen Gedanken? Ja? Ich weiß nicht, woher sie kommen. Ich denke, ich weiß, woher sie kommen, aber ich weiß, was ich damit tue. Weg, weg, sofort bekennen. Herr Jesus Christus, du musst meine Gedankenwelt reinigen. Ich will nicht über diese Dinge nachdenken. Ich will nicht so fühlen, wie ich fühle. Ja? Und das bedeutet, ihr Lieben, wir sind auf die Gnade Gottes immer angewiesen. Nicht nur am Tag unserer Bekehrung, sondern durch unser ganzes Leben. Durch unser ganzes Leben sind wir auf die Gnade Gottes angewiesen. So haben wir unser Leben Jesus Christus anvertraut. Ich kann für euch diese Frage nicht beantworten. Ich muss sie für mich selbst beantworten. Ja? Habe ich mein Leben Christus anvertraut? Jawohl. Lebe ich in der persönlichen, engen Gemeinschaft mit Jesus? Ich will das. Manchmal hat man das nicht. Ja, man fühlt das nicht, man fühlt sich ganz weit entfernt von Gott. Aber das ist, was mein Leben ausmacht. Ich möchte in der Gemeinschaft mit Jesus leben und ihm dienen, so gut ich kann. Ja? Ich bin kein, wer weiß wer, ich bin der einfache Ed, ja, der in Russland geboren ist, in Deutschland aufgewachsen ist und nun hier dient. Ganz einfacher Mensch. So, wenn wir unser Leben Christus anvertraut haben, ihr Lieben, und in der Gemeinschaft mit Jesus Christus leben, freuen wir uns an dieser Gnade. Freuen wir uns an dieser Gnade, gerade heute. Wenn wir es nicht getan haben, dann gnade uns Gott. Die Sünde ist sehr, sehr ernste Angelegenheit. Und wir müssen sie auch sehr, sehr ernst nehmen. So, heute gibt Jesus uns die Gelegenheit, genau das zu tun. Wenn wir sagen, oh ja, das sind einige Dinge, ich sollte sie vielleicht noch bereinigen, das sind einige Gedanken, die sollten nicht in meinem Kopf sein. Ich habe einige Worte gesagt, die waren nicht richtig. Ja. Bringt das zu Jesus, bereinigt das. Heute ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Ja. Er gibt euch die Gelegenheit, heute genau das zu tun, Buße zu tun. Wisst ihr, die Strategie des Satans ist, ich mache das morgen. Wir sagen, oh, heute, Prediger, red du mal. Ja, heute lebe ich noch, wie ich will. Morgen werde ich Buße tun. Vielleicht. Das ist die Strategie des Satans. Immer morgen. Morgen, morgen, noch nicht heute. Die Strategie Gottes ist, heute ist der Tag, heute ist der Tag, heute müssen wir kommen, heute müssen wir Buße tun. So, möge Gott sein Wort an uns segnen, ihr Lieben. Ich schließe mit einem Gebet. Ja?